Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo aus dem Studio in Prag meldet sich heute am Mikrofon Markéta Kachlíková. Viele Burgen und Schlösser Tschechiens laden zu Ostermärkten und Osterausstellungen ein. Wir wissen, was wo stattfindet und berichten in unserem Tagesecho. Jakub Kaczerowski hat als erster Tscheche überhaupt die Kukstraße im Alleingang durchschwommen. Radio Prag International hat mit ihm gesprochen, mehr in unserem zweiten Beitrag. Und an diesem Donnerstag hat in der Prager Staatsoper eine Neuproduktion von Richard Wagners Parsifal Premiere. Mit dabei sind auch deutsche Künstler, der Regisseur Andreas Homoke und der Dirigent Markus Boschner. Und wir haben Sie vors Mikrofon gebeten. Hören Sie sich unseren Kultursalon im zweiten Teil der Sendung an. Bleiben Sie also dran, zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten. Der Vorsitzende der Bürgermeisterpartei Stan, wie Drakušan, wurde am Mittwoch auch im vierten Wahlgang nicht zum stellvertretenden Abgeordnetenhauspräsidenten gewählt. Der ehemalige Minister, der einzige Kandidat war, hätte 87 Stimmen zur Wahl gebraucht, er erhielt jedoch nur 73. Der letzte der vier Posten der stellvertretenden Parlamentschefs ist dadurch weiterhin unbesetzt. Die Koalition hatte ursprünglich beschlossen, dass der verbleibende Posten einem Vertreter der Oppositionspartei Stan zukommen soll. Drakušan lehnen die drei Regierungsparteien jedoch ab und begründen dies mit dessen angeblicher Verwicklung in die Korruptionsaffäre Dosimeter. Früheren Äußerungen der Regierung zufolge könnte die Stan-Abgeordnete Vera Kovářová mehr Unterstützung erhalten. Drakušan kündigte am Mittwoch an, man werde sich in der Fraktion in der kommenden Woche über die weitere Strategie beraten. Mehrere Gasversorger in Tschechien heben wegen des Iran-Krieges ihre Preise an. Darüber informierte am Donnerstag die Presseagentur CTK. Der größte Gasversorger im Land, Innogy, beschloss Anfang der Woche eine Preiserhöhung. Auch bei der Pražská plyna Renská und dem Unternehmen MND sollen die Gebühren steigen. Einige Gasversorger halten aber auch an ihren bisherigen Tarifen fest. Die höheren Kosten beziehen sich lediglich auf Neukunden und auf Menschen, die keinen Fixpreis vereinbart haben. Die meisten Abnehmer seien deshalb nicht unmittelbar von den Preisanhebungen betroffen, hieß es von den Unternehmen. Der tschechische Online-Buchhändler Knihobot und der Lebensmittellieferdienst Rochlík weiten ihre Zusammenarbeit in Deutschland und Österreich aus. Künftig wird es auch in den beiden deutschsprachigen Ländern möglich sein, gelesene Bücher über den Lieferdienst Rochlík abzugeben und dann über Knihobot weiterzuverkaufen. Einer Knihobot-Sprecherin zufolge wurde das entsprechende Modell in Tschechien in den vergangenen 3 Jahren rege genutzt. Fast 400.000 Bücher seien über die Rochlík-Kuriere zu Knihobot gelangt, hieß es. Das tschechische Startup Knihobot ging 2019 als Alternative zum klassischen An- und Verkauf und zu bestehenden Konkurrenzplattformen an den Start. In den deutschsprachigen Ländern firmiert das Unternehmen unter dem Namen Bookbot. Rochlík ist in Deutschland als Knusper und in Österreich als Gorkal aktiv. Der Brauereikonzern Heineken lässt in Velké Přesno bei Ústí nad Labem künftig weniger Bier herstellen. In dem Werk, in dem das Bier der Marke Přesňák gebraut wird, soll es einer Firmensprecherin zufolge vorübergehend auch keine Führungen mehr geben. Eine Entlassung von Mitarbeitern sei vorerst aber nicht geplant, hieß es am Donnerstag. Ebenso wenig werde eine komplette Schließung des Werkes erwogen. Der niederländische Getränkeriese Heineken hatte im Februar angekündigt, wegen der geringeren Nachfrage nach alkoholischen Getränken in den kommenden 2 Jahren 5.000 bis 6.000 Stellen zu streichen. Der tschechische Tochterkonzern ist hierzulande der drittgrößte Brauereibetrieb nach Pilsner Urquell und Staropramen. Neben Přesňák gehören zu Heineken noch die Marken Starobrno und Krušovice. Der tschechische Schriftsteller Petr Borkovec hat den Preis der Literaturkritik für das Jahr 2025 in der Kategorie Prosa erhalten. Er wurde für sein Buch Nějaká Cecília a jiné geehrt. In der Kategorie Lyrik wurde der Dichter Aleš Kauer ausgezeichnet. Die beiden Preise wurden am Mittwoch im Prager Zentrum für zeitgenössische Kunst DOX übergeben. Sie sind mit umgerechnet 2000 Euro und einem Kunstdruck dotiert. Zudem können Borkowitz und Kauer nun eine einmonatige Residenz in Mikulov absolvieren. Der Preis der Literaturkritik wird von den Magazinen A2, Host, Sovislosti, Prostor und Tvar vergeben. Er wurde 2024 als Gegenentwurf zum Buchpreis Magnesia Litera ins Leben gerufen. Zum Schluss das Wetter für Freitag, den 27. März. Es ist stark bewölkt, vielerorts fällt Regen, in Höhenlagen ab 800 Metern auch Schnee. Im tschechischen Teil der Beskiden kann es zu Schneeverwehungen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 4 bis 8 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Ferdinand Hauser. Es folgt unser Tagesecho. Die Mehrheit der tschechischen Burgen und Schlösser, die vom Nationalen Denkmalschutzamt verwaltet werden, öffnet nach der Winterpause am 2. April wieder ihre Tore. In mehreren Residenzen werden Ostermärkte und weitere Programme mit Frühlingsthematik vorbereitet. Martina Schnellbergova hat sich informiert.
Im vergangenen Jahr haben rund 4,3 Millionen Menschen die historischen Sehenswürdigkeiten besucht, die im Besitz des tschechischen Staates sind. Das Osterfest mit den Tagen kurz vor den Feiertagen stelle jedes Jahr für die Burgen und Schlösser eine besonders wichtige Zeit dar, berichtet Nadja Goričková. Sie leitet das Nationale Denkmalschutzamt.
Während der Ostertage besuchen in der Regel mehr als 160.000 Menschen unsere historischen Baudenkmäler. Im vergangenen Jahr gab es 164.000 Besucher, darunter viele Familien mit Kindern. Für sie bereiten wir verschiedene Programme vor. Wir sind jedes Jahr auch bemüht, die Interieurs der Schlösser österlich zu schmücken. Dies gilt auch für dieses Jahr. Auf mehreren Schlössern gibt es Ostermärkte, bei denen auch verschiedene weniger bekannte Handwerke vorgestellt werden. Die Besucher können zudem versuchen, eine Osterrute selbst zu flechten. Es gibt ein großes Angebot an Aktivitäten.
Auf einigen der Schlösser werden die Sonderprogramme schon am kommenden Wochenende angeboten. So ist am Wochenende etwa eine Frühlingsausstellung auf Schloss Bučovice zu sehen. Ostermärkte werden auf den Schlössern Zákupy, Sichrov und Dačice veranstaltet. Nadja Goričková macht auf eine Rarität aufmerksam, die die Besucher von Sichrov erwartet.
Dort gibt es diesmal eine zerbrechliche Überraschung, die im Interieur präsentiert wird und mit dem Osterfest zusammenhängt. Es werden dort verschiedene mit Ornamenten verzierte und geschnitzte Eier und Eierschalen gezeigt, von den kleinsten bis zu den großen Straußeneiern. Ich denke, dass dies eine schöne Ergänzung der dortigen Ostermärkte sein wird.
Die Expertin lädt des Weiteren am 4. April zu den Feierlichkeiten auf die Burg Křivoklát ein. Dort erwartet die Besucher das traditionelle Flechten von Osterruten, das am 3. und 4. April auch im Rosengarten von Schloss Konopiště stattfindet. Ein Osterwanderweg für Kinder wird diesmal am Karfreitag auf Schloss Kozel eröffnet. Am selben Tag werden auch Führungen durch die dortige Schlosskirche angeboten. Und Nadja Goričková zählt noch weitere Veranstaltungen auf.
Eine Osterausstellung wird vom 2. bis 6. April im Brunnenturm auf Schloss Opočno gezeigt. Unter dem Titel »Das Osterfest bei Frau Hermine« wird am Ostermontag in der Villa Šťastný in Brünn zum 9. Mal ein Programm für Kinder vorbereitet. Im Garten können die Kinder dann nach Hunderten von versteckten Ostereiern suchen. Das Interieur der Villa wird von Floristen in gelben und goldenen Farbtönen geschmückt. Auf Schloss Valtice gibt es am Ostersonntag Workshop für Kinder. Auf Schloss Schlebe und auf der Burg Sternberg werden diesmal die Judaskuchen gebacken. Die Verwalter von Jindřichův Hradec öffnen zu Ostern die schwarze Küche für die Besucher. Ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen auch während des Osterfestes die Zeit für eine Burg- oder Schlossbesichtigung finden werden. Martina Schneibergowa hat berichtet. Mehr über die Programme erfahren Sie auf der Website des Denkmalschutzamtes. Vor zwei Wochen hat es Jakub Kaczerowski geschafft. Als erster Tscheche durchschwamm er im Alleingang die Cookstraße. Im Interview für Radio Prag International hat der Extremschwimmer erzählt, was er alles bewältigen musste. Mehr nun im Beitrag von Till Janzer.
Es ist ein stundenlanger Kampf gegen die Wellen. Die Cookstraße, also die Passage zwischen der nördlichen und der südlichen Hauptinsel Neuseelands, gilt für Extremschwimmer als besonders tückisch. Jakub Kaczerowski hat sie als erster Tscheche solo bewältigt. Er schildert.
Die Strecke ist nicht so sonderlich lang, es sind Luftlinie knapp 23 Kilometer. Letztlich bin ich etwas über 26 Kilometer geschwommen. Allerdings gab es dort starke Strömungen, die den Weg erschwert haben. Deswegen habe ich über 7 Stunden gebraucht, konkret 7 Stunden und 9 Minuten.
Der Weltrekord für die Durchquerung der Cookstraße liegt bei etwas über 4,5 Stunden. Wie Kaczerowski sagt, hatte er auch ein bisschen wärmeres Wasser erwartet. Letztlich lag die Temperatur bei rund 14 Grad. Der 24-jährige Extremschwimmer wurde per Boot begleitet.
Das Begleitboot hat sich um meine Sicherheit im Wasser gekümmert. Die Leute haben beobachtet, ob sich mir nicht etwa Haie nähern. Direkt neben mir hatte ich noch ein Schlauchboot, in dem meine Mutter saß und mich alle halbe Stunde mit Trinken versorgt hat, damit ich nicht entkräfte. Und der Fahrer des Schlauchboots war zugleich der Schiedsrichter, der darüber gewacht hat, dass alle Regeln für die Durchquerung eingehalten werden.
Sein Ziel sei allerdings nicht vorrangig gewesen, sich mit dem Durchschwimmen der Meerenge selbst etwas zu beweisen, sondern er sei für einen guten Zweck unterwegs gewesen, unterstreicht Jakub Kaczerowski.
Ich schwimme vor allem für Menschen mit Multipler Sklerose. Ich würde gerne mit meinen Durchquerungen auf diese Krankheit aufmerksam machen und die Erkrankten unterstützen. Meine Großmutter litt unter einer neurodegenerativen Krankheit, an der sie auch starb. Und einer meiner Kumpels aus meinem Team hat in seiner Familie jemanden mit MS.
Der Extremschwimmer aus Prag hat im vergangenen Jahr bereits den Ärmelkanal durchquert und er kann nun einordnen.
Die Cookstraße war sicher schwieriger, aber so ganz lässt sich das nicht vergleichen. Durch den Ärmelkanal bin ich rund 20 Kilometer mehr geschwommen. Das Wasser war jedoch wärmer und die Wellen waren niedriger. In der Cookstraße musste ich zunächst für 2,5 Stunden in einem Meer von Quallen schwimmen, die gebrannt haben. Das hat sich etwa so angefühlt, wie wenn man sich in Brennnesseln legt. Es war ziemlich widerwärtig.
Was aber braucht es, um sich auf solch eine Durchquerung vorzubereiten? Natürlich gehöre dazu an erster Stelle das entsprechende Schwimmtraining, sagt der Sportler. Doch das allein reiche nicht.
Bei den meisten dieser langen Durchquerungen geht es viel eher um die mentale Vorbereitung. Wenn man im Kopf nicht bereit ist, kann man den Körper noch so gut trainiert haben, aber man schafft es nicht.
Jakub Kaczerowski ist übrigens mehrfacher tschechischer Meister im Winterschwimmen und arbeitet unter anderem als Schwimmtrainer.
Soweit der Beitrag von Till Janzer und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International. Im deutschsprachigen Programm geht es weiter. An diesem Donnerstag hat in der Prager Staatsoper eine Neuproduktion von Richard Wagners Parsifal Premiere. Regisseur des Stücks ist Andreas Homoki, der jahrelang das Zürcher Opernhaus leitete. Und Markus Boschner dirigiert das Orchester der Staatsoper. Martina Schneibergowa hat mit den beiden Deutschen gesprochen. Die beiden Interviews hören Sie im folgenden Kultursalon.
Mokis. Sie studieren jetzt das Bühnenweifespiel Parsifal von Wagner in Prag ein. Sie haben Erfahrung fast mit allen seinen Opern, aber das da ist sozusagen auch Ihre Premiere. Ist die Einstudierung ein bisschen davon beeinflusst, dass das in Prag aufgeführt wird?
Ja, wenn man eine Neuproduktion macht, weiß man für welchen Ort man das macht. Und ja, wir machen hier den Parsifal und wir haben einen Weg gefunden, diese Gralswelt zu erzählen, die ein bisschen das Mystische der Gralswelt ein bisschen übersetzt in eine, vielleicht kann man sagen, surreale Übersetzung oder Metaphorik. Und die erinnert tatsächlich ein bisschen an Kafka. Von daher, ich fand das eine schöne Koinzidenz. Wir haben das nicht mit Absicht gemacht, aber als wir diese Idee hatten, habe ich gesagt, eigentlich passt fantastisch für Kafka. Auch Kafka hat im Schloss oder auch im Prozess immer wieder diese Welten, wo irgendwelche geheimnisvollen Dinge passieren, die man nicht versteht. Und das ist auch immer natürlich eine Metapher für Gott oder für die Willkür von Gott. Und von daher hat das ein bisschen ein Prager Kolorit.
Es sieht aus wie eine Bibliothek oder sowas.
Ja, genau. Es ist wie ein Archiv der Welt, wo alles Wissen der Welt bewahrt wird für die Zukunft. Und ein bisschen ist ja das ja die Funktion oder die Aufgabe dieser Gralswelt, dieser Gralsritter in Form dieser Reliquien des Grals und des Speers, das Erbe der Menschheit, der menschlichen Zivilisation aufzubewahren in einer Zeit, im Stück oder im Mythos ist es das Mittelalter, eine völlig dystopische Welt, wo es keine Ordnung gibt, Zivilisation zerstört ist, und das könnte bei uns in einer futuristischen Welt sein, diese Reliquien zu bewahren, und bei uns ist das eben das Erbe oder das Wissen der Menschheit, was aufbewahrt wird.
Was ist Ihrer Meinung nach das Hauptthema der Oper? Ist das diese Verantwortung des Einzelnen für das Geschehen oder überhaupt für das Leben?
Ja, ich denke, das Hauptthema dieses Stücks ist tatsächlich die Frage von Verantwortung. Also, dass man Verantwortung wahrnehmen muss, wenn man spürt, dass man der Einzige ist, der dazu in der Lage ist oder man sozusagen gebraucht wird dafür oder die Mission hat. Und so ist es beim Parsifal. Das ist ja ein Junge, eigentlich ein Jugendlicher, der nichts weiß von der Welt und gerade deswegen sozusagen ausersehen ist, diese alt gewordene und kranke Gralswelt wieder aufzurichten und in eine neue Zukunft zu führen. Und das kann er eben nur, weil er von außen kommt und unbelastet ist. Aber auch er muss erst die Erfahrungen sammeln. Deswegen braucht es Zeit vom ersten Akt bis zum dritten Akt, bis er wieder zurückkommt und dann wirklich eigentlich fast schon alt geworden ist und dann über die Reife dann diese Aufgabe wahrnehmen kann, die er gar nicht eigentlich oft wahrnehmen möchte, aber er tut es, weil er es muss.
Inwieweit spielen da die christlichen Symbole eine Rolle?
Ja, für mich wäre eine rein christliche Interpretation zu klein gedacht. Ich denke, das ist viel universeller, und auch das Christentum ist ja nur, wie jede Religion, der Versuch, die Fragen nach unserem Ursprung und die Fragen nach dem Sinn zu beantworten oder den Fragen eine Richtung zu geben. Und das hört für mich nicht bei dem auf, was das Christentum uns bietet an Antworten oder an Glaubensangeboten, sondern das Fragen geht für mich weiter. Von daher vermeiden wir auch christliche Symbole, sondern für uns geht es mehr in eine tatsächlich universelle Richtung, die unabhängig ist von religiösen Symbolik, eher philosophisch vielleicht zu denken ist.
Wie arbeiten Sie mit den Sängern, Sängerinnen zusammen auf der Bühne? Haben Sie eine feste Vorstellung, was da vorgehen soll? Und die erklären Sie Ihnen, oder ich war jetzt ein paar Minuten dabei.
Es gibt natürlich die Partitur und das, was komponiert ist. Dort steht geschrieben, wer sagt etwas und wann und in welchem Tempo und wann spricht niemand, wie viele Pausen gibt es, wann spricht nur die Musik, was bedeutet das, was kann das bedeuten. Und da muss ich natürlich zu Hause schon eine ziemlich genaue Vorstellung haben, was die Situationen sind und was passiert. Aber die genaue Ausführung entsteht dann schon auf der Probe, und oft geschehen auch überraschende Dinge, dass eine Szene zwar eigentlich vom Tempo so aussieht, wie ich es mir gedacht habe, aber vom Inhalt doch ein bisschen eine andere Bedeutung hat. Also die Probe ist immer auch eine Überraschung, aber die Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig.
Was für ein Dramaturge war Richard Wagner?
Ja, ein fantastischer Dramaturg. Er hat ja sozusagen die Geschichte, die Grundfabel konzipiert, erfunden. Er hat dann das in eine dramatische Form überführt und die dann wiederum ausgeführt in eine dialogische Struktur, die schon beim Verfassen des Textes eine musikalische Vorstellung impliziert und das auch noch komponiert. Also es ist ungeheuer, das ist eine irrsinnige künstlerische Leistung, die er eigentlich von Anfang an schon als junger Mann so gemacht hat und sie ist einzigartig, finde ich.
Überhaupt kann ihn mit jemand vergleichen?
Nein, weder in der Welt der Oper, des Theaters noch Film. Es ist wirklich ein genialer Typ gewesen. Aber eben bei allem, was er intellektuell zu sagen hatte, immer ein spielerischer Typ. Also er liebte das Theater, er liebte Puppentheater, ja, zum Beispiel. Ja, es gibt die Geschichte, dass er mal zufällig in Heidelberg war es, glaube ich, in eine Puppentheateraufführung gegangen ist, in der Zeit, als er den Ring für die Ringuraufführung vorbereitet hat, glaube ich. Und dann sagt er, das ist eigentlich die Form Theater, so ein Theater will ich eigentlich machen. Also ein spielerischer Typ, dem es eigentlich ums Theater geht.
Der Text spielt hier auch natürlich auch eine sehr große Rolle. Wie sind Sie bisher mit der Zusammenarbeit so zufrieden? Also
ja, natürlich ist die Aussprache sehr wichtig und es ist wichtig, dass man versteht, was man singt. Also dass man sozusagen jedes Wort auch mit der Bedeutung denkt, wenn man es spricht. Es reicht nicht, dass man wie ein Papagei das gut spricht, sondern man muss es projizieren kognitiv. Und ja, da haben wir natürlich genügend Zeit, das zu machen. Und es entsteht auch viel natürlich durch die Situationen, die wir spielen. Viele Äußerungen sind ja affektiv, emotional. Und da entsteht es automatisch richtig. Oder es gibt reflektierende Passagen. Da muss man ein bisschen genauer nachspüren, wie der Text geht. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber natürlich die Arbeit beim Text ist genauso wichtig wie die Arbeit an der Musik oder die Arbeit an den Vorgängen. Manchmal, wenn ich eine Szene anfange oder ich merke, wir spielen die jetzt und es ist ein bisschen diffus, dann sage ich so, jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt sprechen wir mal nur den Text, als würden wir einen Dialog führen und nicht nur den Text sagen, sondern tatsächlich auch mit Emotionen sprechen wie Schauspieler. Und dann, wenn man dann zurückkommt zur Musik, hat die musikalische Darstellung schon eine ganz andere Tiefe sofort.
Herr Boschner, wie kam diese Zusammenarbeit mit dem Prager Nationaltheater zustande?
Ich glaube, es ging über das Leading Team, also sowohl über Per Boje Hansen, den ich schon seit 20 Jahren kenne, und Andreas Homoki kenne ich noch länger. Und wir haben schon so viel zusammengearbeitet und Andreas Homoki hat mich angerufen, ob ich Zeit hätte. Gleichzeitig mit Per Boje und es hat gepasst und so ist das mein erstes Mal jetzt in Prag und ich freue mich sehr. Ich habe viel Wagner gemacht, in Bayreuth, Berlin, in Zürich sehr viel Wagner gemacht, also auch Parsifal habe ich schon öfter gemacht. Das ist immer eine Herausforderung. Ja, es gehört zum, wenn es funktioniert, zum Schönsten, was es gibt, vor allem beim Parsifal, weil es natürlich eine Weltformel ist, eine Weltbeschreibung, ein eigenes Universum zu dem größten Menschheitsproblem. Und rein musikalisch, dieses Stück ist natürlich für Bayreuth geschrieben und wir müssen sehen, dass wir diese Ideale, Klangideale hier in dem Theater simulieren und ein bisschen übersetzen. Also besonders Balance und Farben, das ist ganz entscheidend wichtig.
Wie sind Sie mit der Zusammenarbeit zufrieden?
Sehr, es ist ein unglaublich offen und neugierig und haben eine große Motivation. Das finde ich ganz großartig. Ich meine, das Orchester hat dieses Stück nie gespielt.
Ja.
Und das ist natürlich eine völlig neue Reise. Ja, also erst muss man das, ist so viel Material, 4 Stunden Musik, man muss das auch gut ins Ohr bekommen. Wir haben viel Zeit genommen, da bin ich sehr glücklich. Wir hatten wirklich sehr viel Probenzeit. Und jetzt fängt es wirklich an, gut zu greifen und wir können über viele Details sprechen. Und das ist schon toll. Es gibt einen wunderbaren dunklen Klang. Das ist sehr gut für dieses Stück. Dieser typisch böhmische Klang, das ist prima. Das ist fantastisch.
Ja. Worin besteht der böhmische Klang?
Naja, es ist schon etwas...
Ich habe ja vorhin schon gehört.
Ja, es ist schon eine dunkle Klangfarbe. Die Hörner, die Blechbläser sind sehr wichtig. Sie prägen den Klang, aber auch die Streicher. Was Slawisches, was sehr Klangsinnliches. Mhm. Ja. Man weiß, dass jede Note mit Ausdruck gespielt werden muss. Mhm. Und das mag ich sehr. Das ist so, das kenne ich aus Österreich auch. So diese Art, was auch mit Wien zu tun hat, ja, diese Art zu spielen. Das ist ja nicht so unterschiedlich. Man hat ja auch zwischen Oberösterreich und Böhmischer Wald gibt die gleiche Volksmusik. Und wir spielen die gleichen Polkas und so. Das ist sehr ähnlich. Also man hat schon die gleiche Ästhetik. Und das ist für Wagner sehr gut und sehr wichtig. Weil der kommt natürlich auch aus diesem Kulturkreis.
Parsifal wurde aufgeführt, ich glaube, es war so vor 13 Jahren, damals John Fiore hat das dirigiert und Regie hatte Jerzy Herschmann. Der ist jetzt in Brünn und kommt wieder nach Prag nach 2 Jahren.
Aber nicht hier, sondern...
Nicht hier, das war im Nationaltheater.
Und hier, das ist zuletzt 19...
Nein, hier nicht. Das war das Nationaltheater.
Aber hier zuletzt 1914 mit Zemlinski. Vor 112 Jahren, hier zuletzt. Ja.
Das war das Nationaltheater, also das Opernensemble ist dasselbe, aber die haben
der Orchester,
Orchester und ein anderes Haus. Welche Rolle spielt der Text? Also der ist bei Wagner sehr wichtig.
Absolut.
Müssen auch Sie darauf achten, ob man die Leute versteht?
Unbedingt, das ist für das größte Thema, weil nicht nur, es geht nicht um Information, es geht um die ganze Emotion dahinter, um die Charakter, um die Expressivität. Und das ist bei Wagner das Wichtigste. Er selbst hat sich ja auch vornehmend als Dichter gesehen, nicht nur als Komponist. Und nicht nur wegen der Farbe und der Klangfarbe, sondern der Text ist die Grundlage für jede Art von Espressivo, für jede Art von Sinn und Bedeutung. Er bestimmt über Tempo, über Phrasierung, über all diese Dinge. Also wir müssen ganz exakt und präzise sein. Wir haben sehr viel gearbeitet am Text. Ich muss sagen, fantastisch. Die Aussprache ist wirklich, wirklich phänomenal gut.
Wie ist Ihre Erfahrung mit der tschechischen Musik, also mit den tschechischen Komponisten?
Oh ja, ich habe viel Martinů dirigiert und viel Dvořák dirigiert natürlich. Und jetzt mache ich gerade auch noch Janáček, Katja Kabanová und Füchslein habe ich letztes Jahr gemacht mit Konvitschny in Linz. Ja. Wir proben ja, also die Proben laufen schon. Ich bin noch in Prag. Und ja, ich liebe diese Musik, dass diese Verbindung aus Melancholie und Direktheit und die gerade über die Sprache, die ja auch ganz unmittelbar ist und dadurch auch eine ganz eigene Emotionalität ergibt, das ist einzigartig, gerade bei Janáček.
Der heutigen Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich im Namen aller Beteiligten Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.